SWR 2 Lesenswert Magazin.
Das SWR 2 Lesenswert Magazin heute mit Anja Brockert und mir, Anja Höfer, von der ARD-ZDF Literaturbühne auf der Leipziger Buchmesse. Wir freuen uns auf eine Stunde mit diesen Gästen. Ulrich Pelzer mit seinem neuen Roman Der Ernst des Lebens, den lernt ein Berliner Investmentberater kennen. Nicole Seifert mit ihrem Buch Einige Herren sagten etwas dazu über die Autorinnen der Gruppe 47. Jakob Hein als Übersetzer und Wiederentdecker der ethnologischen Weltreise Betrunkenes Betragen und Valerie Fritsch mit ihrem Roman Zitronen, sehr düster und sprachlich einfach herausragend. Und es geht los mit meiner Kollegin Anja Brockert und mit Ulrich Pelzer.
Dubiose Finanzgeschäfte, einarmige Banditen und die Frage, was man im Leben wirklich braucht. Darum geht's in Ulrich Pelzers neuem Roman, ein fulminanter und spannender Erinnerungsmonolog über Geld und Leben. Ein Bildungsroman der besonderen Art und ich freue mich, dass der vielfach ausgezeichnete Autor heute hier ist. Herzlich willkommen, Ulrich Pelzer.
Danke für die Einladung.
Ja, Der Ernst des Lebens heißt Ihr Roman. Bruno van Gelderen heißt der Ich-Erzähler. Ein günstiger Name, wenn man im Finanzgeschäft unterwegs ist. Als wir diesen Bruno van Gelderen kennenlernen, da ist er so um die 40. Und mit dem Ernst des Lebens hat das bislang nicht so ganz genau genommen. Wo steht er gerade in seinem Leben? Was treibt ihn um?
Als er beginnt, von seinem Leben zu erzählen oder das aufzublättern, ist er gerade bei einem Investmentfonds ausgestiegen, hat einiges Geld beiseite geschafft und plant sein weiteres Leben. Vorher hat er ein bisschen Politologie studiert, bei einer Konzertagentur gearbeitet, hat eine veritable Spielsucht entwickelt, verbunden mit Speed und Alkohol, zwei Überfälle, zwei dumme begangen, zwei Jahre im Knast gesessen. Und als er rauskommt, stößt er auf einen, nennen wir ihn Finanzberater, Kobiaschwili, und fängt bei ihm zu arbeiten an und stellt fest, dass ihn das interessiert. Die Mechanismen des Geldes, der Börsen, von Fondsgesellschaften. Und er arbeitet mit ihm zusammen eine Zeit lang, 3-4 Jahre, und steigt dann aus, weil er genug hat. Weil, wie es das Motto des Buches sagt, das Glück wird müde, einen zu lange auf den Schultern zu tragen.
Bruno kommt von einem Bauernhof am Niederrhein. Deswegen ist dieser Name auch nicht adelig, sondern einfach, er kommt von Gelderen. Ne? Der Roman spielt zu großen Teilen in Berlin und erzählt sozusagen aus seinen letzten 20 Jahren dort. Was ist das für ein Typ? Wie würden Sie ihn charakterisieren?
Ich glaube, Bruno hat sehr viel mit dem Eichendorffschen Taugenichts zu tun. Und ich mag das Wort Taugenichts sehr gerne, auch wenn das mittlerweile eine Bedeutungsverschiebung erfahren hat. Er ist jemand, der keine Pläne hat, der selber das auch bedauert, dass er nicht genau weiß, wohin es im Leben geht, also was er studieren soll, ob er einen Beruf lernen soll. Und er treibt so durch sein eigenes Leben. Also per Zufall bekommt er diese Wohnung in Berlin. Wenn es eine in Frankfurt gewesen wäre, wäre er möglicherweise nach Frankfurt gezogen. Er kriegt einen Job bei einer Konzertagentur und ist so ein... Es ist so eine bestimmte Ambitionslosigkeit, die es ihm aber möglich macht, die Ambitionen und den Ehrgeiz und der anderen Leute genau zu beobachten. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Lob der Ehrgeizlosigkeit oder des Taugenichts-Daseins ist. Bruno kann einfach nicht anders. Und es bedarf einiger harter Schnitte, wie diese 2 Jahre im Knast und die Arbeit bei diesem Fonds, wo er mit der Raffsucht, der Gier und der Leute konfrontiert wird, um tatsächlich zu Entscheidungen zu kommen oder überhaupt einmal was für sich zu entscheiden. Zu sagen, ich werde mit dem Geld, das ich beiseite geschafft habe, in Köln eine Kunstgalerie aufmachen. Ich werde ein bisschen recherchieren, was mein Urgroßvater bei den rheinischen Separatisten gemacht hat. Und ich werde mich um die weitere Anlage meines Geldes kümmern. Also Bruno hat, wenn man so will, und man könnte sagen, das wäre jetzt die Moral des Buches, obwohl ich das nicht so bezeichnen würde. Bruno hat zum ersten Mal so etwas wie ein Ziel oder einen Plan.
Ja, also nee, moralisch finde ich es auch nicht. Was ich interessant finde, mir hat er wirklich Beklommenheit ausgelöst teilweise in dieser unglaublichen, verschlossenen Ambitionslosigkeit. Der ist ja auch wahnsinnig verschlossen, der erzählt eigentlich, zeigt nicht wirklich was von sich. Es gibt so eine Stelle, da heißt es Boys Don't Cry. Und ich hatte das Gefühl, das ist wie so ein Motto, was über diesem Buch, über diesem Leben liegt. Boys don't cry. Ja? Und es ist auch so ein bisschen erzählt, so ein bisschen cool und schnodderig, würde ich fast sagen.
Ich glaube, Bruno ist gar nicht schnodderig und er ist auch nicht vorsätzlich cool, aber er ist zum Beispiel jemand, der sehr gut alleine sein kann und der nicht zwanghaft nach Bekanntschaften oder Beziehungen sucht. Und er sagt, das ist so, ich würde das nicht ein Vorzug nennen, aber ein Nachteil ist es auch nicht. Und das ist mir nicht so ganz fremd. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber eine gewisse Ehrgeizlosigkeit, was das normale Programm betrifft. Haus, Beziehung, Kinder, Prestige. Und da ist Bruno mir selber nicht sehr fern, obwohl ich natürlich nie bei einem Fonds arbeiten würde, schon alleine deswegen, weil ich dafür die Nerven nicht hätte, Anleger zu vertrösten, wenn sie das eingesetzte Geld zurückhaben wollen.
Ja, ich wollte Sie nämlich eigentlich fragen, was Sie an dieser Figur fasziniert oder warum Sie sich zu ihr hingezogen fühlen. Aber das ist im Grunde jetzt schon ein bisschen so die Antwort gewesen. Ne?
Ja, mich faszinieren dann Leute, die tatsächlich die sich was trauen und die was wagen, was mir nicht möglich wäre. Und dann versuche ich mich schon in die Figuren hineinzuversetzen. Und Bruno sagt selber, es reicht jetzt. Ich kann nicht länger dem Schicksal den Mittelfinger zeigen, was er die ganze Zeit gemacht hat, wenn wir das Wort Schicksal mal so stehen lassen wollen. Und deswegen zieht er Konsequenzen, weil er eben zwar das Motto, das das Buch hat, von Gracian nicht kennt. Natürlich kennt er selber Gracian auch nicht. Aber er weiß oder spürt instinktiv, dass ein schöner Rückzug so viel wert ist wie ein mutiger Angriff. Und eben, wie gesagt, diesen Satz finde ich sehr schön, das Glück wird müde, einen zu lange auf den Schultern zu tragen. Und er hat jetzt mal ein paar Jahre Glück gehabt und das will er nicht weiter aufs Spiel setzen.
Dieses Buch ist nicht chronologisch erzählt, das muss man vielleicht sagen, sondern es folgt im Grunde so einer Art Erinnerungsstrom von Begegnungen, manchmal auch so Selbstrechtfertigungen, Episoden einfach. Das macht es sehr, sehr reizvoll zu lesen. Darunter liegt natürlich ein ganz kluger dramaturgischer Bogen. Was mich besonders begeistert und fasziniert hat, waren tatsächlich die Episoden über die Spielsucht. Also wie Sie das beschreiben, wie er in diese Slot-Machines, in die einarmigen Banditen immer wieder Geld reinschmeißt, wie er sozusagen in so einen Sog kommt, wie er die Leute belügt. Ja? Und ich hatte das Gefühl, da geht es gar nicht nur um diese Hoffnung auf den großen Gewinn, sondern da geht es auch um eine Art Machtkampf. Wie haben Sie dafür recherchiert?
Sind mir Suchtproblematiken nicht fremd. Und der Unterschied zwischen dem, was man normalerweise unter Sucht versteht, und einer Spielsucht oder einer Internetsucht, besteht darin, dass Spielsucht nicht stoffgebunden ist. Aber ich glaube, die psychologischen Mechanismen sind ähnlich. Das Vergessen, die Hoffnung auf Belohnung, das Wegtauchen. Und insofern fand ich das jetzt für mich nachvollziehbar, wie ich es beschrieben habe. Also wie man peu à peu in eine Sucht hineingerät. Bei einem Menschen dauert das ein Jahr, bei jemand anders 10 Jahre. Und das Interessante ist für mich, wann die Schwelle kommt, dass man nicht mehr zurück kann. Also sozusagen, dass man das nicht mehr kontrollieren kann. Das ist bei Drogen, bei Alkohol ähnlich wie bei der Spielsucht. Und dass man dann anfängt, und das bedauert Bruno eigentlich am meisten, dass man anfängt zu lügen, Vorwände zu erfinden, die Nächsten hintergeht. Und dass das eigentlich das Problem ist. Er sagt selber, 5.000 Schulden, 10.000 Schulden, 20.000 Schulden kann passieren. Das Schlimme ist sozusagen, dass man das fundamentale Vertrauen, das andere Menschen zu einem haben und das man selber zu anderen Menschen haben sollte, dass man das zerstört oder hintergeht. Und für Bruno ist es einfach, Bruno hat dann Glück, dass es dann doch ein, zwei Leute gibt, insbesondere sein Bruder, der ihm hilft, die Schulden loszuwerden.
Obwohl er den auch belogen hat.
Er hat ihn auch belogen, er hat ihn angeschnurrt, er würde eine eigene Konzertagentur aufmachen. Aber dass es da welche gab. Und das ist meine Erfahrung, meine eigene Erfahrung, dass es gut ist, wenn es solche Menschen gibt, die einem dann sozusagen beistehen oder einen Tritt geben oder so. Aber prinzipiell sind, glaube ich, Süchte vergleichbar.
Sie verweben also, das ja sehr, sehr, sehr gut im Grunde mit der Schiene dieser Investmentanlage, ne? Und wo sozusagen Bruno spürt, da gibt's eine Gier, ja?
Natürlich. Und das ist, aber Bruno sagt selber, da sitzen dann Leute, die durchaus über Geld verfügen, also nicht arme Menschen. Das ist ja der Witz dabei. Und die tun alles, um 1 Prozentpunkt und 2 Prozentpunkt mehr rauszuschlagen bei ihren Investments. Und Bruno sagt dann, versprich ihnen 10 und sie verwandeln sich in Triebtäter. Und so ähnlich ist das bei einer Sucht auch. Also sozusagen die immer wieder aufkehrende Hoffnung, man würde den Schnitt machen, die dann enttäuscht wird. Und Bruno hat dann schon, also wenn man ihm nicht wohlgesonnen ist, würde man sagen, Bruno und Kobiaschwili haben was Skrupelloses. Wenn man ihnen wohlgesonnen ist, sie haben was Nonchalantes, sie zwingen niemanden, bei ihnen zu investieren.
Ich weiß nicht, ob ich es überinterpretiere, aber ich hatte das Gefühl, also dieses Buch geht um Geld und Leben, ja. Vielleicht auch um die Frage Geld oder Leben. Und die Frauenfiguren sind für mich ein bisschen der Gegenentwurf. Also er hat eine Freundin, die promoviert in Geschichte, die wird niemals reich werden. Er hat dann eine Freundin, die ist Künstlerin, auch die wird niemals reich werden. Aber diese beiden sind im Grunde ja beseelt von dem, was sie tun.
Ja, die beiden haben tatsächlich ein Ziel, einen Plan. Und das Interessante ist eben, es gibt so einen kleinen Exkurs zur Kunst, dass man einiges wagt und aufs Spiel setzt, wenn man beispielsweise Videos macht, Installationen macht und dass man ständig Vabon spielt. Und gerade jüngere Künstler, gerade jüngere Künstlerinnen vor allen Dingen, die ich kenne, die komplizierte Sachen machen, komplexe Sachen, die Installationen bauen und die zum Teil auch Kinder haben und die wirklich harte Jobs nachts machen, um ihre Kunst zu betreiben. Und Bruno fragt sich dann, bis wann kann man das machen? Und das imponiert ihm. Und da ich einige Künstlerinnen kenne, die so leben oder gelebt haben und von die dann Gott sei Dank dann auch so viel Erfolg haben, dass sie sich und ihre Kinder, die jetzt ja erwachsen sind, durchbringen können, das ist nochmal eine andere Qualität als bei Männern. Und deswegen einmal seine Freundin in Geschichte promoviert und dann eben diese junge Video, und nicht jung ist sie ja gar nicht, aber diese Videokünstlerin, die tatsächlich, wenn sie am Ende des Monats plus minus null rauskommt, zufrieden ist. Und das sind natürlich Leidenschaften, die Bruno
genau, einfach nicht hat.
Nicht hat.
Genau. Ich habe dieses Buch wirklich, diesen Roman wirklich atemlos gelesen. Es gibt noch einige kleinkriminelle Spannungsmomente da drin. Viele Emotionen durchgemacht bei der Lektüre dieses Buches. Hat er was gelernt? Hat er den Ernst des Lebens kapiert? Weil ich hatte vorhin gesagt, es ist ein Bildungsroman.
Ja, das hat schon Momente des Bildungsromans. Und er sagt auch dann ein, zweimal, man lernt was. Er sagt aber auch ganz zum Schluss, er wagt nicht vorauszusagen, wie es mit ihm weitergeht.
Aber er kehrt in seine Heimat zurück, wenigstens ein bisschen.
Er kehrt in seine Heimat zurück und eigentlich geht's darum, wo gehört man eigentlich hin in
genau,
der Welt?
Das ist die Frage.
Im weitesten Sinne.
Der Ernst des Lebens heißt der Roman von Ulrich Pelzer, gerade bei S. Fischer erschienen. Vielen Dank, Herr Pelzer.
Gerne.
So, und jetzt hat meine Kollegin Anja Höfer die Autorin Nicole Seifert zu Gast.
Ja, Nicole Seifert hat sich mit vielen Publikationen auf Social Media und in ihrem Blog Nacht und Tag sehr um die Wiederentdeckung von Literatur von Frauen verdient gemacht. Jetzt hat sie ein Buch über die Autorinnen der Gruppe 47 geschrieben mit dem schönen Titel »Einige Herren sagten etwas dazu«. Herzlich willkommen, Nicole Seifert.
Vielen Dank. Hallo.
»Einige Herren sagten etwas dazu«, das ist ein Zitat von Ingeborg Bachmann, oder?
Genau, das hat Ingeborg Bachmann tatsächlich nach ihrer ersten Lesung vor der Gruppe 47 notiert. Und hat mir deshalb so gut gefallen, weil es so schön ironisch ist, weil es eben direkt darauf hinweist, dass da eben, wenn überhaupt Frauen vor der Gruppe gelesen haben, dann waren es jedenfalls Männer, die sie beurteilt haben.
ausschließlich, oder?
Es waren, die Riege der Kritiker war ausschließlich männlich. Und von den Autorinnen, die da waren, haben sich auch, soweit die Quellen und die, mit denen ich noch sprechen konnte, das erzählen, haben sich wenig zu Wort gemeldet. Also kaum.
Rund 200 männliche Autoren traten bis zum Ende der Gruppe im Jahr 1967 auf. Demgegenüber stehen knapp 30 Frauen. Also die Gruppe 47 ist vor allem natürlich als Männerverein in die Literaturgeschichte eingegangen. Die Namen wie Günter Grass, Martin Walser, Marcel Reich-Ranicki und der Boss Hans-Werner Richter, die sind uns allen noch ziemlich geläufig. Wenn man dann auf die Namen der Frauen schaut, da wird es dann doch schnell anders. Also Ingeborg Bachmann, Ilse Eichinger, die kennt man, finde ich, schon noch. Aber dann Brigitte Reimann, Ingeborg Drewitz, Griseldis L. Fleming. Da wird es schon schwierig mit der Bekanntheit. Über die Gründe sprechen wir gleich. Aber erstmal vielleicht, als was verstand sich die Gruppe 47, die sich da 1947 eben direkt nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenfand im Namen der Literatur?
Also ganz am Anfang war überhaupt nicht klar, was daraus mal Großes und auch Wichtiges für die Nachkriegsliteratur werden würde. Denn das waren zunächst Schreibende, die als Soldaten im Krieg gewesen waren und sich jetzt zusammenfinden wollten, um sich vor allem darüber auszutauschen, woran sie sitzen, was sie schreiben und Feedback voneinander zu bekommen. Am Anfang war das wirklich so eine Literaturwerkstatt. Und dass es dann im Laufe der 20 Jahre des Bestehens der Gruppe so so wichtig werden würde und die Mitglieder zum Teil auch so bekannt, das war da noch gar nicht abzusehen.
Um welche Themen, um welchen Sound ging es da? Woran orientierte man sich da?
Also was der Gruppe ganz wichtig war, war einen Schnitt zu machen und ganz neu anzufangen und nur nach vorne zu gucken. Das also ist in die Schulbücher eingegangen unter dem Stichwort Kahlschlagliteratur, ganz realistisch. Ganz interessant ist eigentlich, dass die Autorinnen da auch nicht so richtig mitgemacht haben. Also man orientierte sich beispielsweise, um noch einen deutschen Autor zu nennen, der dann aber eben, glaube da dann sogar schon tot war, ist Wolfgang Borchardt draußen vor der Tür oder Hemingway, Faulkner, das waren die Vorbilder.
Welche Themen und welche Formen haben denn die Frauen dann mitgebracht?
Also das ist was mir vorher tatsächlich so auch nicht klar war, weil die Autorinnen eben nicht miterzählt wurden, dann auch in der Geschichte der Gruppe und überhaupt in der Literaturgeschichte gilt das für die meisten Frauen, die da waren. Erstens waren da viele Lyrikerinnen dabei und die Lyrikerinnen haben auch anders gearbeitet. Also die haben zum Beispiel, hatten sie zum Teil Vorbilder aus dem Surrealismus. Und das bedeutet ja, mit dem Unbewussten zu arbeiten und sehr assoziativ. Und das war was, was diesem auch ästhetischen Ideal der Männer, die den Ton angegeben haben, total widersprach. Auch, weil es natürlich zu den Themen führte, über die nicht gesprochen werden sollte. Ein Satz noch, denn die Gruppe hat sich zwar als antifaschistisch definiert, das hätten alle unterschrieben, da waren sich alle einig, aber wie Antonia Baum jetzt geschrieben hat, das war so schön treffend, sie hat sich als antifaschistisch definiert, aber sie wollte mit dem Faschismus gar nichts zu tun haben, sie wollte den nicht reflektieren. Und da liegt das ganze Problem.
Und die Frauen haben da schon an Tabus gerührt und das passte den Männern dann so gar nicht.
Ja, aber das wurde nicht ausdiskutiert. Also es war eher so, dass wenn Frauen Gedichte vorgelesen haben, also gibt es wirklich einige, Griseldis Fleming, Ilse Schneider-Lengiel, die chronologisch erste Autorin der Gruppe, in deren Haus auch dieses erste Treffen stattgefunden hat. Wenn die so surrealistisch geprägte oder auch nicht gleich auf den ersten Blick so verständliche Lyrik verlesen haben. Manchmal wurde das dann auch nochmal gelesen, aber es wurde dann inhaltlich nicht groß diskutiert. Oder auch Ilse Eichinger, die Prosa gelesen hat, aber wo es sehr eindeutig auch um diese Problematik von Erinnern und Vergessen und von Schuld und Verantwortung ging, es wurde nicht diskutiert.
Sie beschreiben in dem Buch ja sehr gut, auf wie vielen Ebenen die Abwertung der Frauen stattgefunden hat. Die konnten ja schon froh sein, wenn man sich mit ihrem Werk auseinandergesetzt hat. Denn eigentlich spielten fast immer ganz literaturferne Kriterien bei der Bewertung eine Rolle. Vor allem das Aussehen. Eigentlich wurden die Körper der Frauen mehr gelesen als ihre Werke, muss man ja sagen, oder?
Ja, in einem wirklich erschreckenden Ausmaß. Also da es heute noch so ist, war mir schon klar, es wird damals auch so gewesen sein und es wird auch schlimmer gewesen sein. Aber das Ausmaß, in dem die Texte zum Teil komplett verschwanden hinter den Körpern der Frauen, im Sinne von, dass die Männer so damit also beschäftigt waren, das Verhalten der Frauen zu analysieren und ihnen eben so Bilder zuzuschreiben aus diesem, ja, so aus der
Märchenwelt,
die Bilder der imaginierten Weiblichkeit, Hexen, Melusinen, Göttinnen, Sphinx mit dem bösen Blick, die, also es war ganz,
Tiere auch,
ganz
Schlange,
oft,
Katze.
Ganz oft böse Frauen, die, vor denen man Angst hat. Also das ist natürlich auch sehr sprechend. Habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich da sinnvolle Schlüsse draus ziehen konnte. Ist mir aber im letzten Kapitel, glaube ich, mit Hilfe von Silvia Bovenschen und anderen gelungen.
Ja, genau. Silvia Bovenschen hat das eine Ausbürgerung aus der Realität genannt, wenn man Frauen eben solche Zuschreibungen gibt.
Ja, es ist tatsächlich so, dass vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Autorinnen so in der Geschichte dann verschwanden, dass sie eben gar nicht als einzelne Künstlerin mit ihrem Werk wahrgenommen wurden. Es ging eben immer wieder um die Haare, um den Lidstrich, um die Klamotten und vor allem eben darum, bei Bachmann ist das ja sehr bekannt, immer wieder das Verhalten so zu interpretieren. War es jetzt manipulativ und beabsichtigt oder war sie wirklich so hilflos oder nur kurzsichtig? Also wie viel darüber geredet wurde, ist absurd.
Sie haben Ihr Buch in Kapitel nach Jahren gegliedert und die sind jeweils einer oder mehreren Autorinnen gewidmet. Sehr schön haben Sie immer gegengeschnitten, Zitate von einem Mann und einer Frau, jeweils am Kapitelanfang. Zum Beispiel beim Kapitel über Gabriele Wohmann, das wollte ich mal herausgreifen. Über sie sagt der Autor Jürgen Serke, Gabriele Wohmann offenbart sich als Vulkan mit zugepfropftem Krater. Whatever. Und Wohmann wird so zitiert: Es sieht nach wie vor so aus, als werde von Frauen das Größte, das Herausragende eben doch nicht erwartet. Nicht von Männern als Kritikern. Wenn eine Frau sich ruhig und friedlich verhält mit ab und zu veröffentlichten Gedichten oder Prosa, wenn sie brav die bleibt, als die sie eingeordnet wurde, dann belebt sie die Szene, stört nicht. Die Anerkennung, die man ihr dann nicht verweigert, ist geringschätzig, herablassend. Das hat sie schon wahnsinnig gut beschrieben, finde ich. Auch diese Subtilität, mit der diese Abwertung stattfindet. Also die Frau soll möglichst unauffällig bleiben, dann wird sie zumindest geduldet.
Genau, das ist der Punkt. Also das sind so die Frauen, die sehr gesellschaftskritisch waren in ihren Texten. Die haben besonders heftige Kritik erfahren. Aber nicht alle Frauen haben diese besonders heftige Kritik erfahren. Also wenn die sich da mit dem ihnen zugedachten Platz zufrieden gegeben haben, dann konnte man sich da auch akzeptiert fühlen, aber Wohmann hat eben diese Beobachtung, das ist ja nicht eine Haltung, mit der sie da reingegangen wäre, sondern sie hat eben diese Beobachtung gemacht in den Jahren, die sie dabei war, und das habe ich auch von vielen anderen, meist älteren Autorinnen nach Jahren im Literaturbetrieb auch in den letzten Jahren noch gehört.
Wie haben Sie die Form für das Buch gefunden, die ich sehr gelungen finde, weil es sich als Sachbuch doch auch erzählerisch liest, hier und da? Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Wie sind Sie da herangegangen und auf welches Material konnten Sie sich eigentlich stützen?
Also ich wollte das eigentlich noch viel erzählerischer machen und habe dann aber gemerkt, wenn es so... Also das kann man machen, wenn man über Thomas Mann oder so schreibt, über den wir alle so viel wissen. Aber wenn man über Autorinnen, die man gar nicht kennt, erzählerisch schreiben will, und es, also ich habe so gemerkt, ich muss erstmal erzählen, was wir wissen, was ich überhaupt finde. Und das heißt, es ist hier und da auch ein bisschen analytischer und mit wissenschaftlicherem Besteck, aber ich habe mich immer sehr bemüht, dass es erzählend bleibt. Es ist ja auch viel Klatsch und so in den Quellen einfach dabei.
Das ist die Lektüre aber auch dadurch sehr belebt.
Genau, das lockert es etwas auf, dieses Anekdotische. Aber ich habe eben viel, es gibt durchaus Tagebücher und auch Berichte von den Frauen, auch autobiografisches zum Teil. Und es gibt eben viel, was die Männer über die Frauen geschrieben haben. Und das ist zwar zum großen Teil nicht so erfreulich, aber es musste auch einmal miterzählt werden, um zu erzählen, warum wir von den Frauen nichts wissen oder warum wir so ein komisches Bild von denen haben.
Das, was wir gerade beschrieben haben, diese Abwertungen, die wurden ja mehr oder weniger schweigend so hingenommen von den meisten der Frauen. Man fragt sich schon, warum war der Protest nicht doch lauter? Und gab es vielleicht, warum gab es keine Solidarität oder nicht mehr Solidarität unter den Frauen? Aber das ist vermutlich auch schon sehr aus heutiger Perspektive gedacht.
Total. Vermutlich. Also natürlich fragt man sich das aus heutiger Sicht, aber ich glaube wirklich, und das kann ich auch noch nachvollziehen, weil ich auch in den 80er Jahren aufgewachsen bin, in dem Glauben, es wäre alles erreicht und erledigt, und dann erst gemerkt habe mit Kind und als Angestellte und wie komplett unterschiedlich die Wahrnehmung dann doch auch in diesem Jahrtausend noch ist. Und das war damals, glaube ich, auch so. Man wollte denken, so, ich bin ja hier dabei, ich bin ja eingeladen worden, ich werde hier auch geschätzt. Und diese ganzen Texte, was die Männer über die Frauen geschrieben haben, das war ja da noch nicht, das ist meistens nach der Gruppe erst passiert. Solidarität gab es tatsächlich nicht, weil man auf keinen Fall eine Emanze sein wollte. Das war eben super negativ besetzt, anders als, also da hat sich ja was verändert. Heute kann man stolz und Feministin sein. Das war damals, war das das Letzte, was man sein wollte, weil es bedeutete, dass man von den Männern, die die Anerkennung quasi vergeben haben, nicht akzeptiert worden wäre. Und das heißt, davon musste man sich distanzieren. Ne? Also auch wie mit diesem in diese Frauenliteratur-Schublade gesteckt zu werden. Das musste auf jeden Fall vermieden werden. Und davon sich zu lösen, dazu gehört viel Abstand, glaube ich. Und eine Sache noch, die ich immer so wichtig finde, weil ich das ja auch in meinem letzten Buch schon so ein bisschen versucht habe rauszufinden. Elfriede Jelinek hat dazu viel Kluges geschrieben. Unter anderem hat sie gesagt, dass es eben schmerzhaft ist, sich einzugestehen, was da passiert. Also sich die eigene Abwertung und die ganze Struktur, das ist ja nie persönlich, ist ja eine Struktur, einzugestehen, ist total schmerzhaft. Und das, da gehört was zu.
Stimmt. Ja, Sie verschaffen denen jetzt so ein bisschen so eine Wiedergutmachung oder so eine, wie sagt man, Rehabilitierung. Das finde ich sehr schön, weil es gibt so biografische Porträts, die Sie den Frauen widmen, wo man nochmal sehr viel über die Biografie und das Werk erfährt. Und man bekommt wirklich große Lust, diese Frauen zu lesen. Also bei mir wird das auf jeden Fall Gabriele Wohmann sein. Die würde ich mir gerne vornehmen, und Helga M. Nowak auch. Welche Autoren haben Sie für sich dann nochmal wiederentdeckt?
Also ich habe tatsächlich auch einige Autorinnen wirklich erst entdeckt und gar nicht wiederentdeckt. Wohmann ist aber auch so eine, die hat ein ganz breites Werk hinterlassen, die ich auf jeden Fall wiederlesen will. Und Griseldis L. Fleming ist eben für mich so eine Schlüsselfigur des ganzen Buches geworden, mit ihrer Lyrik, die leider zum Teil verschollen ist. Aber das, was es gibt, werde ich mir nochmal in Ruhe anschauen.
Vielen herzlichen Dank, Nicole Seifert.
Danke. Dankeschön.
Einige Herren sagten etwas dazu, heißt ihr Buch. Über die Autorinnen der Gruppe 47 erschienen ist es bei Kiepenheuer und Witsch. Und es lohnt sich auch, Nicole Seifert unter Nacht- und Tagblog und auf Instagram zu folgen. Lohnt sich
Danke.
Sehr. Und jetzt geht es weiter mit Anja Brockert und Jakob Hein.
Das Lesenswert-Magazin von der Leipziger Buchmesse. Ja, ich begrüße Jakob Hein hier auf der ARD/ZDF-Literaturbühne. Schriftsteller und Psychiater, heute zu Gast mit einem Buch über den Alkoholrausch in verschiedenen Kulturen. Betrunkenes Betragen, eine ethnologische Weltreise. Willkommen herein.
Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, hier sein zu können.
Herr Hein, ich habe neulich von einer linguistischen Studie gelesen, in der Forscher im Deutschen 71 Ausdrücke für betrunken gefunden haben. Sogenannte Drunkonyme.
Okay.
Zum Beispiel sich einen in die Sakristei orgeln oder einen hinter die Buche fichten. Finde ich sehr schön. Was ist Ihr bevorzugter Ausdruck, wenn sich jemand in geselliger Runde dem Rausch hingibt?
Also was ich sehr schön finde, ist aus der Region Anhalt kommt das, glaube ich. Das ist es ist für Betrunkensein, und das ist, dass man sagt, man hat schlechte Füße. Also das finde ich ganz faszinierend, dass man sagt, oh, der hat schlechte Füße. Und das beschreibt ja diese Einschränkung des Kleinhirns, wenn man betrunken ist. Dann läuft man nicht so ganz gerade und sieht so aus, als hätte man schlechte Füße. Finde ich ganz toll.
Ja, das ist auf jeden Fall auch was sehr Konkretes. Passen Sie auf, jetzt kommt's mit dieser linguistischen Studie. Die haben nämlich herausgefunden, dass es im Englischen 500 Drunkonyme gibt.
Ich glaube, dass es wahnsinnig schlampige Forscher und Forscherinnen sind, weil, also wenn die nur 71 gefunden haben, also die haben ja, die können zu dem Zeitpunkt kein Internet zur Verfügung gehabt haben. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde und vielleicht ein nettes Honorar bekommen würde, hier 200 aufschreiben können. Also das halte ich für viel zu wenig.
Aber die Engländer haben die definitiv mehr und die haben zum Beispiel auch so hübsche Sachen wie I was Mozart and Liszt.
Also ich bin mir ganz sicher, dass diese Studie ein Engländer geschrieben hat.
So ist es auch.
Und ich bin mir sicher, dass eine deutsche Forscherin gesagt hätte, es gibt 500 im Deutschen und im Englischen gibt es überhaupt nur 12. Also ich glaube, das ist wirklich
eine
Schlamperei.
Also Sie wollen daraus sozusagen...
Okay. Wir haben mehr Drunkonyme im Deutschen. Ich bin also sehr dafür. Genau.
Interessant war in diesem Artikel, dass der Alkoholrausch ganz automatisch mit Kontrollverlust verknüpft wurde. Und das führt jetzt zu unserem Buch, beziehungsweise zu dem Buch, was Sie entdeckt und übersetzt haben. Betrunkenes Betragen haben zwei US-amerikanische Anthropologen geschrieben, und zwar bereits 1969.
Das stimmt.
Was hat Sie an diesem 50 Jahre alten wissenschaftlichen Buch so begeistert, dass Sie meinten, das muss ich jetzt übersetzen, das müssen wir deutschen Leserinnen und Lesern zugänglich machen?
Ich habe das Buch vor 12 Jahren oder 13 Jahren oder so das erste Mal gelesen und war total begeistert und war eben auch überzeugt, dass ein so überzeugend argumentiertes wissenschaftliches Buch, ein Klassiker auch in Amerika, dass das sich irgendwann auch hier durchsetzen würde und dass allen klar wird, dass die Psyche nicht vom Alkohol gelöst wird, sondern dass man eben zwar schlechter läuft, aber dass man durchaus noch genauso denkt wie vorher. Und als das nicht passierte und ich immer mehr so merkte, dass diese These, irgendwie diese 2000 Jahre alte Hypothese, dass man durch Alkohol eben auch mal die Wahrheit sagt, so ein Quatsch zum Beispiel, dass sie sich hartnäckig hält. Und dann dachte ich, naja, also es gibt ja dieses Buch, da muss ich mal gucken, warum hat sich das eigentlich im Deutschen nicht durchgesetzt? Und als ich herausfand, dass es nicht übersetzt war, habe ich dann gedacht, dann übersetze ich das eben mal schnell. Und da habe ich mich ganz schön getäuscht, aber ich habe das Buch trotzdem übersetzt.
Was diese beiden Anthropologen sagen, also nach intensivem Quellenstudium, ist, natürlich gibt es sensomotorische Einschränkungen, wenn man Alkohol getrunken hat.
Man kriegt schlechte Füße vom Trinken.
Du kriegst schlechte Füße, ne? Torkelst und lallst und so weiter, das schon. Aber es heißt nicht automatisch, dass du sozusagen auch wirklich enthemmt bist und in den, sagen wir mal, seelischen Kontrollverlust gerätst. Also, dass man automatisch aggressiv wird, dass man Gewalt anwendet, dass man Sex mit irgendjemandem hat. Das alles, was wir sozusagen dem Alkohol zuschreiben, sagen die, das ist gar nicht so. Und zwar mit Blick auf andere Kulturen. Können Sie mal ein Beispiel machen?
Ja, genau. Also die untersuchen ungefähr 200 Kulturen. Das ist sehr unterhaltsam, weil die natürlich dann eben beschreiben, wie sich die Aritama betrunken haben und wie sich irgendwelche anderen Völker im nördlichen Polarkreis betrunken haben und so. Sie können eben zeigen, dass eben verschiedene Gesellschaften sich immer so verhalten unter Alkoholeinfluss, wie das eben da heißt. Es gibt zum Beispiel eben die Aritama, die werden vom Alkohol ruhig und setzen sich hin und machen nichts. Und das sagt man so, dass man von Alkohol ruhig wird und sich hinsetzt und nichts macht. Und dann machen das eben auch alle. Es gibt ein wunderbares Volk auf Takayama, das ist eben so eine geschlossene Gesellschaft auf einer einsamen japanischen Insel, und die da sagt die ganze Kultur, vom Alkohol fassen wir uns um die Arme und singen gemeinsam. Einfach fröhliche, nette Lieder. Und das ist alles, was passiert. Es kommt nie zu Sex, es kommt nie zu, also Schlägerei ist völlig unbekannt. Man fasst sich um die Arme, wenn man betrunken ist und singt gemeinsam, und deswegen trinkt man so gerne, weil es ja so schön ist, gemeinsam zu singen. Wenn jetzt da ein konventioneller deutscher Trinker erscheinen würde und sagen würde, ich habe jetzt mal getrunken, ich prügel mich jetzt mit jemandem, wüssten die nicht, was sie mit dem anfangen sollen, weil der doch auch betrunken ist, warum möchte der jetzt nicht auch singen?
Also jetzt könnte man ja sagen, okay, gut, also die Menschen verhalten sich unterschiedlich und möglicherweise gibt es auch Kulturen, die sozusagen genetisch eine andere Disposition haben. Da wehren sich aber diese beiden Anthropologen gegen diese These. Also die sagen, das kann nicht sein.
Wir kennen das ja auch aus Deutschland. Also wenn ein Mann in eine Kneipe kommt und der trinkt, sagen wir mal, 7 Gin Tonic, ich setze sie mal eher, glaube ich, hoch an, und der ist am Montag übergriffig eigentlich, am Dienstag gewaltvoll und am Mittwoch flennt er den ganzen Tresen zusammen, würden wir immer sagen, er war betrunken. Aber dass man dann ja eigentlich... Also wenn das eine natürliche Folge des Alkoholkonsums ist, dass es ja dann eigentlich jeden Tag dasselbe sein müsste. Es ist ja auf einer psychologischen Ebene völlig unterschiedliche Verhaltensweisen. Also bei dem einen sozusagen probiert man motorisch stark zu sein und Aggression auszuüben. Bei dem anderen probiert man ja irgendwie auch quasi eine Sexualpartnerin zu gewinnen. Also das ist ja jetzt, es ist in Wahrheit dann doch auch sehr aggressiv, aber es ist nochmal völlig anders, auch auf einer physiologischen Ebene. Und beim Weinen ist es ja auch völlig anders, wie man sich verhält. Und das kennen wir, das ist ganz normal. Wir sagen, ach, der war betrunken, egal was er oder sie gemacht hat. Und das ist ja im Grunde genommen eine Mini-Beobachtung, wo wir sehen, Alkohol hat gar keine zwangsläufige psychologische Wirkung. Wir kennen es auch, wir gehen ins Fußballstadion und trinken zwei Bier und brüllen dann irgendwas zusammen, finden hinterher raus, das Bier war alkoholfrei und dann wundern wir uns. Wir gehen zu einem Empfang beim Ministerpräsidenten und trinken da zwei Flaschen Wein leer und verabschieden uns natürlich ganz gesittet, weil wir lassen uns ja jetzt nicht gehen beim Ministerpräsidenten. Ja. Wenn der Alkohol aber die Psyche löst, dann dürfte das nicht klappen. Dann müssten wir eben beim Ministerpräsidenten dann auch irgendwann Mallorca-Hits singen, würden wir aber nie tun.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass diese beiden Anthropologen sozusagen nach diesem Quellenstudium, nennen die das immer eine soziale Begrenzungsklausel. Das klingt jetzt irgendwie extrem nüchtern. Gemeint ist sozusagen, bei aller Besoffenheit gibt es richtige Tabus. Haben Sie da mal ein Beispiel aus einer Kultur?
Ja, da gibt es ganz, ganz viele Tabus. Also zum Beispiel gibt es eben auch so ganz sexualisiert enthemmte Völker. Und auch da gibt es aber so klare Taburegeln. Also kein Sex mit der Ex, kein Sex mit der Mutter, kein Sex mit der Schwester.
Also Inzest-Tabus?
Totale Inzest-Tabus, die teilweise auch ein bisschen komplizierter sind. Auch kein Sex mit der Ehefrau des eigenen Bruders. Und die werden total eingehalten, obwohl das von außen so aussieht wie eine enthemmte Gesellschaft, wenn die betrunken sind. Sind doch ganz klare Regeln und Tabus, die nicht überschritten werden. Es ist ja auch so, dass die Anthropologen im Übrigen immer lebend zurückgekommen sind von ihren Expeditionen. Und eigentlich sagt man ja, also diese Gesellschaften werden völlig enthemmt und gewalttätig, aber die meisten Anthropologen haben noch nicht mal einen Kratzer bekommen, während sie diese eigentlichen Gewaltexzesse beobachtet haben. Das heißt, auch die umgibt eine Art Begrenzungsklausel, was ja an sich auch total interessant ist.
Ja, wobei, also da ist so ein bisschen, da muss ich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen sozusagen. Wenn man sich diese Quellen anguckt, die zusammengetragen haben, ne? Die sind zum Teil wirklich sehr alt, also 200 Jahre alt oder so. Und sie sind auch teilweise wirklich sehr hart, auch in der Sprache. Also sie sind rassistisch, sie sind kolonialistisch, sie sind extrem abwertend. Und man fragt sich dann schon so ein bisschen, wie valide ist dieses Quellenstudium? Ja.
Das ist auf jeden Fall so, die beiden, also das ist ein Problem daran, der Vorteil ist eben daran, dass damals eben noch keine elektronischen Medien existierten. Das heißt, die Gesellschaften konnten noch nicht voneinander abgucken, wie man so ist, wenn man betrunken ist. Also abgucken klingt so herablassend, aber heute ist unser Verhalten unter Alkoholeinfluss stark geprägt, auch von amerikanischen Filmen, ja, und die auch überall in alle Ecken der Welt sind. Das heißt, wahrscheinlich würde der wütende Betrunkene, würde sich heute auch auf Takayama irgendwie, würden die sich nicht mehr so über ihn wundern, weil sie sich denken, ach, das ist so einer. Ich denke, dass aber ja doch vor allen Dingen die Beobachtung in den Mittelpunkt gestellt werden. Also wie verhält sich die Gesellschaft, welche Riten und Sachen laufen? Und da wird es dann auch überzeugend. Also Sie haben natürlich völlig recht, wenn die Anthropologin dann natürlich eine geladene Pistole dabei hat, dann ist es schon noch mal verständlicher, warum da Taburegeln auch eingehalten werden.
Ja, das ist das eine. Das andere ist irgendwie, dass es auch wirklich einfach sehr harte Beschreibungen sind. Ne? Also die sind auch sprachlich einfach, ja, einfach heftig. Es gibt noch ein Kapitel, was eben sehr interessant ist, und zwar der Einfluss des Alkohols auf die Native Americans. Den brachten die Europäer mit, vor allem die Pelzhändler im Tausch gegen Felle. Und dass dieser Alkohol sehr zerstörerisch auf die indigene Gesellschaft gewirkt hat, das wussten wir. Gab es trotzdem für Sie Überraschungen in diesem Kapitel?
Also Nordamerika war in der Hinsicht ein einzigartiger Kulturraum. Es ist einer der wenigen Kulturräume, die bekannt sind, wo es Jahrtausende keinen Alkohol zu Konsum gab, obwohl das eigentlich was Übliches war. Und es war dann schon überraschend, welche starke Rolle im Grunde genommen der Alkohol bei der Unterwerfung des Nordens Amerikas durch weiße Europäer gespielt hat. Das ist echt beeindruckend und auch sehr überzeugend argumentiert.
Ja, naja, es ist halt so, im Grunde heißt es jetzt, die belegen, dass unser Verhalten und im trunkenen Zustand erlernt ist und dass unser Gehirn durchaus nicht ausschaltet. Ja, die Frage ist, was bedeutet das jetzt für uns?
Es bedeutet, denke ich, für uns, dass wir da eben uns trauen sollten, in diesen Spiegel zu gucken und dass wir eben nochmal die Rolle von Alkohol in unserer Gesellschaft überdenken können. Zum Beispiel finde ich es hochinteressant, sagen wir mal vorsichtig, dass man eben ab einer bestimmten Promillegrenze quasi nur noch für die Promille bestraft wird, aber nicht mehr für die Tat. Ich halte das für hochhinterfragbar. Eigentlich, wenn man eine Gewalt hat oder Alkoholeinfluss begeht, dann strengt man sich eigentlich mehr an als jemand, der nüchtern diese Straftat begeht. Und insofern ist es absurd, dass man eine geringere Strafe dafür bekommt.
Was bedeutet diese Studie jetzt für Sie, für Ihre Arbeit als Psychiater? Das würde mich noch mal interessieren. Also irgendwie fließt das ja vermutlich mit in Ihre Praxis
ein. Ich finde, es macht uns frei. Ich finde, dass wir den Alkohol nicht brauchen als Lösungsmittel. Ich sage immer so, wenn man nur tanzen kann, wenn man betrunken ist, dann kann man tanzen und muss nicht betrunken sein. Also das ist eine Illusion, die man auch überwinden kann. Für mich persönlich hat es dazu geführt, dass ich noch viel weniger trinke als vorher. Ich glaube, dass wir die Gelegenheit ruhig nutzen können, immer weiter die Rolle von Alkohol in unserer Gesellschaft zu hinterfragen. Insbesondere jetzt, wo es ja auch nochmal um Cannabis geht, finde ich das eben so interessant, dann eben auch zu sagen, aha, okay, wir sind gegen Drogen in unserer Gesellschaft, aber warum darf dann Alkohol so eine bedeutende Rolle spielen, zum Beispiel?
Okay, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Betrunkenes Betragen, eine ethnologische Weltreise von Craig McAndrew und Robert B. Edgerton, wiederentdeckt und übersetzt von Jakob Hein, erschienen bei Galliani Berlin. Und wir begrüßen jetzt unseren vierten Gast heute im SWR 2 Lesenswert Magazin. Anja Höfer spricht mit Valerie Fritsch.
Ja, Valerie Fritsch ist Schriftstellerin und Fotografin. Der große Durchbruch gelang ihr 2015 mit dem Roman Winters Garten, erschienen bei Surkamp. 2020 kam dann der ebenfalls sehr erfolgreiche Roman Herzklappen von Johnson & Johnson raus. Und jetzt wieder bei Surkamp der neue Roman Zitrone. Nochmal herzlich willkommen, Valerie Fritsch. August Drach heißt die Hauptfigur, die wir im Roman von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter begleiten. Und diese Kindheit ist keine gute. Sie ist voller Gewalt und Schmerz. Zunächst ist es der Vater, der den Sohn immer wieder brutal schlägt und misshandelt. Dann ist es die Mutter, die eine subtilere Art der Gewalt ausübt. Darüber sprechen wir gleich noch. Also Gewalt ist schon ein großes Thema in Ihrem Roman. Was hat Sie vor allem daran interessiert?
Na, tatsächlich habe ich begonnen, mich mit Gewalt zu beschäftigen, weil sie mir so fremd war und so fern. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte dem gern nahe kommen. Und meine allererste Frage, die ich an Gewalt hatte, war, ich habe mich interessiert für die Zufriedenheit des Mörders. Es hat mich beschäftigt, ob es Menschen gibt, die etwas objektiv wahnsinnig Falsches machen und sich subjektiv damit, auch mit all den Konsequenzen und den unangenehmen Sachen, die sie erleben, subjektiv vollkommen richtig finden. Und ich kann verraten, ja, das gibt es. Manche Leute sind wahnsinnig stolz drauf, dass sie ihre Ex-Frau hingerichtet haben.
Das heißt dann das Glück der falschen Tat oder so, ne? Da gibt es einen Ausdruck. Ja. Also sehr spannend. Und Sie haben auch sehr intensiv für diesen Roman recherchiert. Sie haben viele Gespräche geführt mit Tätern, aber auch mit Opfern. Wie haben Sie diese Gespräche erlebt und was haben Sie da erfahren?
Es waren einfach Gespräche von wahnsinniger Intimität. Man sitzt dann plötzlich mit einem Täter oder mit einem Opfer in seinem Wohnzimmer an einem Tisch, wo vielleicht sogar ein paar Jahre zuvor dieser Angriff stattgefunden hat und die Tatortreinigungsrechnung dann 3.000 Euro betragen hat. Man ist ganz tief drinnen in diesem Leben. Die Leute sprechen ihren Schmerz auf. Auch die Täter möchten wahnsinnig gern sichtbar werden, genießen die Aufmerksamkeit, möchten ihre Geschichte erzählen, wollen, dass immer noch weitergefragt wird, wollen, dass dieses Gespräch niemals endet. Und nach diesen Stunden und diesen Nachmittagen, die ich auch mit den Tätern verbracht habe und mit Mördern ganz lange über ihre Beweggründe gesprochen habe, hatte ich einfach nur das Bedürfnis, ich muss schlafen gehen. Es hat mich wahnsinnig müde gemacht.
Das glaube ich. Haben Sie denn auch sowas wie Reue mal gespürt oder eher nicht?
Ganz verschieden. Es gibt Menschen, die bereuen schrecklich, was sie getan haben. Die sagen, das ist die größte Zäsur meines Lebens, ich möchte sie in einer Zeitmaschine umkehren. Und es gibt Menschen, die sagen, es war die praktischste Lösung für ein unpraktisches Problem. Ich bin sehr stolz, dass die lästige Birgit aus dem Dorf, meine Ex-Frau, die immer so blöd war und immer war sie auch ein bisschen nervig, dass die jetzt einfach weg ist.
Im Buch geht es um Gewalt an diesem Kind, an August Drach. Gewalt als Erziehungsmaßnahme, das sollten wir eigentlich schon längst überwunden haben, aber gerade in den Zeiten der Pandemie, während des Lockdowns, da sind die Zahlen für häusliche Gewalt ja auch nochmal stark in die Höhe gegangen. Wie nehmen Sie denn Gewalt in unserer Gesellschaft wahr?
Ich musste feststellen, es ist tatsächlich eine Welt hinter der Welt. Es ist etwas, das überall passiert, hinter jeder geschlossenen Tür, auch hinter vielen offenen. Und es ist immer noch ein großes Tabuthema. Auf der einen Seite ist Gewalt wahnsinnig überrepräsentiert in der Kunst, in den Medien, in den Filmen, aber auch auf eine ganz eigenartige Weise, die es gar nicht gibt. Als mysteriös, als souverän, als ein Geheimnis, sehr, sehr selbstbewusst quasi vorgetragene Gewalt. Und nicht diese Art von ambivalenter, unsicherer, schrecklicher, brutaler Gewalt, die im Alltag passiert.
Das ist schon sehr drastisch in Ihrem Roman, aber man muss auch sagen, Gewalt ist ein Thema, aber Sie setzen dieser Gewalt auch immer wieder etwas entgegen, nämlich Beschreibungen von Zärtlichkeit und von Schönheit. Das war Ihnen als Gegengewicht vermutlich dann wichtig?
Das war mir wichtig und es gibt es auch nicht ohne einander. Tatsächlich kommt ja ganz viel Gewalt auch aus dem Mangel von Liebe oder es kommt hin und wieder sogar in der Gestalt der Liebe. Und eine Welt ist nicht zu denken, die nur eines beherbergt. Schlussendlich kommen die Sachen immer nebeneinander vor. Und die Zärtlichkeit braucht es auch, damit der Rest der Welt natürlich wieder erträglich wird.
Ja, der brutale Vater im Roman, der verschwindet eines Tages einfach. Und man sollte meinen, für den kleinen August Drach wird das Leben nun besser. Aber da ist die Mutter, Lilly Drach, die nun auf eine besonders subtile Art Gewalt ausübt. Sie entwickelt offenbar dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, heißt das. Nämlich Krankheiten bei einem Kind zu verursachen, gezielt, die vorher gar nicht da sind. Was ist das für eine seltsame Störung?
Ja, das ist eine ganz perfide Form der Persönlichkeitsstörung, wo tatsächlich vor allem Frauen Schutzbefohlene, vor allem Kinder krank machen, um sich selber dran groß zu machen, um eine Art von innerer Regulation zu finden, um sich selber dran aufzurichten, um Stabilität für sich selbst zu erfahren, im Niedermachen des anderen und auch dafür Bewunderung erfahren. Das sind dann Frauen, wo man sagt, Wahnsinn, die ganze Nacht verbringst du mit einem kranken Kind und beklagst dich nie. Toll.
Also selbstgemachte Akte der Bewunderung, die sie damit dann
genau.
in sich holen. Die Mutter, schreiben Sie so sehr schön, lebt versteckt im Faltenwurf einer unauffälligen Biografie. Und genau deshalb hat sie vermutlich so eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, nach Bedeutung. Sie fühlt sich zum Beispiel der britischen Prinzessin Lady Di sehr verwandt. Sie schaut immer wieder die gleichen Szenen der Beerdigung von Prinzessin Diana. Ja, was ist das für eine Mutter?
Es ist einfach ein Mensch, der gerne ein anderer Mensch sein würde, der gerne jeder sein möchte, nur nicht er selbst und immer noch auf eine große Schönheit hofft, die plötzlich riesengroß im Leben auftritt und alles besser und anders macht, alle Träume erfüllt, alle Sehnsüchte und die große Veränderung bringt, nachdem er sich immer gesehnt hat.
Es gibt dann in Augusts Kindheit so einen kurzen Moment des Aufatmens. Das ist eine Reise in den Süden, dort, wo die titelgebenden Zitronen wachsen. Die Mutter findet nämlich einen neuen Partner, ein Arzt ist das, namens Otto Ziedrich. Ein gutmütiger, freundlicher Mensch tritt da endlich einmal, möchte man meinen, in Augusts Leben. Und er erlebt Momente, wo es ihm auch richtig gut geht, auch körperlich. Dieser Otto, das ist schon ein Lichtblick, wie auch die Zitronen, die ja, dort auch als Symbol der Hoffnung und des Schönen auftauchen im Buch, oder?
Ja, sie sind die kleinen, prächtigen, gelben, köstlichen Symbole des Südens. Man möchte sie ständig verspeisen.
Und das sind dann diese Momente, die Sie beschreiben, wo Sie eben ein Gegengewicht zu der Gewalt auch schaffen, ne? Der Leichtigkeit, der Schönheit.
Eine kleine Rettung sozusagen. Mhm.
Genau, Otto Ziedrich könnte man auch so als den Retter für August bezeichnen. Er sorgt nämlich dafür, dass der Sohn, nachdem er vom Blitz getroffen wurde, aus den unheilvollen Fängen der Mutter entkommt. Und dieser Otto hilft ihm auch beim Start in ein eigenständiges Leben. Und dazu gehört auch eine Liebesgeschichte mit einer Künstlerin, die den schönen Namen Ava trägt. Meine Tochter heißt so, deswegen fand ich das sehr schön. Und diese Liebe zu Ava, das ist für August eine wunderschöne Erfahrung und auch eine Erfahrung von großer Zärtlichkeit, aber auch eine, die ihn heillos überfordert. Und da würde ich gerne Sie bitten, eine Passage dazu zu lesen, damit man auch mal die wirklich wunderschöne Sprache dieses Romans hört.
Wie aber hielt man Abstand, wenn man sich nahe kam, und wie die Nähe aus? Wie erfüllte man sein Verlangen nach einem Du, ohne sein Ich zu verlieren? August wusste es nicht. Alle Menschen hatten sein Leben lang über seinen Leib verfügt, auf diese oder auf jene Weise, und ihm mit falscher Liebe oder mit echtem Hass Intimitäten aufgedrängt, gegen die sich zu wehren ihm gar nicht in den Sinn gekommen war. Nun war er erwachsen und stand mit einem Mal hungrig und ratlos einer Liebe gegenüber, die man frei wählen durfte und über die man selbst Hoheit ausübte. Und er haderte mit der verqueren, schuldigen Schönheit des Ausgeliefertseins, die mit dem Begehren kam.
Ja, was macht es August so schwer in der Liebe?
August hat einfach keine Ahnung von einer Liebe, die auch eine gute Liebe sein kann. Er ist tatsächlich ein missbrauchtes Kind, dem erst der Vater die blauen Flecken zugefügt hat, und dann kam die Mutter mit geröteten Wangen und war ganz begeistert, sich um ihn zu kümmern. Als der Vater weg war, hat die Mutter das selbst erzeugt, damit sie ihn lieben konnte. Und schlussendlich war es ein großer Hinterhalt. Alle Zärtlichkeiten, die August je erfahren hat, waren eigentlich Gewalt, und er wusste es gar nicht. Es ist ein großes, diffuses, verwirrendes Gefühl. Und als er sich das erste Mal verliebt und sich auch heilen möchte an dieser Liebe, jemand, der das noch nicht kannte, möchte alles, was er hat, hineinlegen. Und er hat keine Ahnung, wie man das macht und auch wie man nicht dran scheitert, wie man die Freiheit lässt und auch wie man Zärtlichkeit annehmen kann, ohne sich zu fürchten, dass gleich wieder was Schlimmes passiert.
Er hat überhaupt keine Erfahrung mit all diesen Dingen, weil ja seine Kindheit unter einer kompletten Kontrolle stand, oder? Also da war alles kontrolliert. Er konnte noch nicht mal das Haus alleine verlassen. Und deswegen hat er das alles überhaupt nicht gelernt und ist jetzt völlig hilflos und überfordert mit der
Liebe. Er ist hilflos und überfordert und wahnsinnig hungrig danach. Also er lebt auch in der totalen Übertreibung und mit dieser unerfüllten Riesensehnsucht, und jetzt soll eine Liebe alles, was sein Leben lang schiefgegangen ist, erfüllen, und unter dieser Last kann man nur zusammenbrechen.
Wie das die Ava ja dann auch tut, das geht ja einfach nicht gut, leider. Ja, am Ende des Buches steht ein großes Ausrufezeichen, so würde ich es jetzt mal nennen, wir verraten es nicht, dieses Ende. Aber wir müssen noch über die bemerkenswert, wirklich sehr schöne Sprache sprechen, in der dieses Buch geschrieben ist. Eine Sprache, die einfach unglaublich schöne Bilder malt. Ich lese noch mal eine kurze Stelle vor. Oft saßen August und Ava, während sie sich unterhielten, Hand in Hand auf dem brüchigen Beton der Dachterrasse des Häuserblocks, thronten auf vom Wetter porösen Möbeln zwischen blühenden Satellitenschüsseln und lungerten auf einem Stoffsofa, das in der Sonne erblasst war. Sie hielten einander fest und lachten, und der Rauch ihrer Zigaretten stand als winzige Wolke über der Stadt. Da schreibt doch auch die Fotografin Valerie Fritsch, habe ich gedacht.
Ich fürchte, ich kann einfach nicht anders. Es ist genauso, wie ich die Welt sehe, und ich mag all diese Bilder. Und ich mag es, wenn es ganz organisch ist und man das Gefühl hat, man ist auch ein bisschen dabei. Das ist etwas, was ich mag. Außerdem sind 26 Buchstaben wunderbar da, um wirklich alles, was man möchte, auf der Welt sich auszudenken und Welten aufzubauen. Und ich finde, man muss sie auch benutzen.
Und das erzeugt ja schon beim Lesen auch einen großen Kontrast zu dieser harten Gewalt, die Sie auch schildern, dass die Sprache eben so schön ist. Also es gibt auch eine gewisse Distanz zu dem, was Sie da schildern. Das ist schon ein Effekt. Haben Sie den irgendwie intendiert?
Ich mag das dann gerne, wenn man, egal was der Mensch macht und wie düster er ist, ihn nicht zu verurteilen, sondern ihn auch mit einer zarten Sprache sozusagen mit Respekt von allen Seiten anzuschauen. Und dafür eignet sich vor allem Präzision, gar nicht jetzt Schönheit, aber etwas präzise zu beschreiben, auch wenn es düster, ambivalent, schrecklich, furchtbar, grauenerregend ist, ist eine Form des Anstands für die Vollständigkeit, würde ich sagen. Und das mag ich gern.
Und Ihr Buch kommt ganz ohne Dialoge aus.
Es ist schlussendlich doch auch ein Buch der Sprachlosigkeit in diesen Gewaltgeschichten. Und da dachte ich, es ist ganz folgerichtig, wenn tatsächlich die Menschen sich nicht miteinander unterhalten.
Vielen Dank, Valerie Fritsch. Zitronen heißt Ihr Roman, und er ist bei Surkamp erschienen.
Und das war das SWR 2 Lesenswert Magazin von der Leipziger Buchmesse, von der ARD ZDF Literaturbühne. Zu Gast waren Ulrich Pelzer mit seinem Roman Der Ernst des Lebens, Nicole Seifert mit ihrem Buch über die Frauen der Gruppe 47, Jakob Hein mit seinem Buch über betrunkenes Betragen und Valerie Fritsch mit ihrem Roman Zitronen. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie wie immer auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Und da können Sie die Gespräche auch noch einmal nachhören. Wir sagen Tschüss, am Mikrofon waren Anja Brockert und Anja Höfer.